Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 17. Januar. Heute geht es darum, eine Allianz von Friedensorganisationen und linken Parteien lanciert heute das Referendum gegen eine Lockerung von Kriegsmaterialexporten.
Wir sind auf ganz verschiedenen Ebenen nicht zufrieden mit diesem Entscheid. Einerseits ist es eine Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes, das erst vor wenigen Jahren verschärft wurde,
sagt Joris Fricker von der Gruppe Schweiz ohne Armee, XOA. Und das Museum of Care ist ein weltweites Solidaritätsnetzwerk.
We started to formulate what institution actually will be about care and not about, you know, exclusion.
Man habe angefangen zu formulieren, welche Institutionen sich um Care drehen und welche Institutionen Menschen ausschließen. Am Mikrofon ist Simon Kreller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst ins Ausland. Die Pläne der Koalition der Willigen werden offenbar konkreter. Ursi Grimm mit den Hintergründen.
Bei den Ukraine-Gesprächen in Paris zeichnen sich möglicherweise erste konkrete Lösungen zur Friedenssicherung ab. Das meldet die Tagesschau. Im Fall eines Waffenstillstands mit Russland wollen die USA dessen Überwachung unter Beteiligung der EuropäerInnen leiten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen Entwurf der Abschlusserklärung. Die USA verpflichteten laut AFP sich zudem, eine von Europa angeführte internationale Truppe für den Fall, in Anführungszeichen, eines neuen Angriffs Russlands auf die Ukraine zu unterstützen. Die internationale Truppe soll sich demnach aus Soldaten sogenannter williger Staaten zusammensetzen. 26 westliche Länder hatten sich im September bereit erklärt, Truppen zur Absicherung eines Waffenstillstandes oder Friedens zwischen Russland und der Ukraine zu entsenden.
Saudi-Arabien flog heute Luftangriffe auf die jemenitische Heimatprovinz eines Separatistenführers Aidarus al-Subaidi.
Saudi-Arabien meldet gemäß Al Jazeera, dass der Anführer der jemenitischen Separatistenbewegung an einen unbekannten Ort geflohen sei, nachdem er nicht, wie angekündigt, zu Friedensgesprächen nach Riad in Saudi-Arabien gereist sei. Nach saudischen Angaben habe Al-Zubaydi zuvor Truppen und schwere Waffen verlegt. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition flog daraufhin mehrere Luftangriffe auf seine Heimatprovinz im Süden des Landes. Der saudisch unterstützte Präsidialrat entließ Al-Zubaydi aus seinen Ämtern und leitete Ermittlungen wegen Hochverrats ein. Die Separatistenbewegung, angeführt von Al-Zubaydi, wird von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Der Vorfall verschärft die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten über die Zukunft des Jemen.
Nun nach Berlin.
Nach einem Brandanschlag am Samstagmorgen auf eine Kabelbrücke waren zehntausende Haushalte im Süden Berlins ohne Strom. Schulen und Supermärkte blieben geschlossen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen mussten mit Notstrom versorgt werden. Die Taz berichtet, dass sich zunächst eine angebliche Vulkangruppe zu dem Anschlag bekannt hatte. Kurz darauf tauchte ein zweites Bekennerschreiben auf, welches die Spekulationen zurückwies, bei der Aktion könnte es sich um eine russische Sabotageaktion handeln. Jetzt ist ein weiteres Bekennerschreiben unter einer anderen Vulkangruppe aufgetaucht, das sich von der Aktion distanziert. Im neuen Schreiben heißt es, die Vulkangruppe sei 2011 aktiv gewesen, Ziele seien Bundeswehreinsätze, deutsche Kriegsbeteiligung und Waffenexporte gewesen. Infrastruktur sei für sie kein Selbstzweck, sondern Symbol und Träger militärischer Gewalt nach außen. Jetzt werde der Name der Gruppe in einen Zusammenhang gestellt, den sie nicht trügen. Es ging ihnen nicht um eine Logik der permanenten Sabotage. Man wolle nicht, dass Kritik an Militarismus mit der Schwächung von Gesellschaften zusammenfalle. Heute gab der Berliner Senat bekannt, dass im Laufe des Tages die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt werde.
Wir kommen zu den Nachrichten aus der Schweiz und blicken nach Grand-Montana.
Dem Blick liegt eine Stellungnahme der Besitzer der Bar Le Constellation vor, in der sie sich erstmals ausführlich zum verheerenden Brand äußern. Sie zeigen sich darin am Boden zerstört und von Trauer überwältigt. Sie würden sich nicht ihrer Verantwortung im Ermittlungsverfahren entziehen. Das Betreiberpaar dankt Polizei, Rettungskräften und medizinischem Personal und bekundet Solidarität mit seinen Mitarbeitenden. Journalisten des italienischen Senders Rai sollen von mehreren Personen bedrängt worden sein. Ein Reporter erklärte live im italienischen Fernsehen, das Team habe ein geschlossenes Restaurant gefilmt, welches von den Betreibern des Le Constellation geführt wird. Während der Dreharbeiten sei ein Auto angekommen, drei Personen seien ausgestiegen, hätten sie bedroht und beleidigt. Kurz darauf seien weitere Personen hinzugekommen, die das Team umzingelten und das Fahrzeug durch Schläge und Tritte beschädigten. Italiens Außenminister Antonio Tajani verurteilte die Vorfälle auf X und forderte die Schweizer Behörden auf, die Sicherheit der JournalistInnen zu gewährleisten. Am Montag berichtete der Blick, dass einige seiner JournalistInnen beschimpft worden seien, als sie vor jenem Restaurant filmten.
Nach Bern. Der Kanton legt neue Regeln für das Bauen außerhalb der Bauzonen fest.
Damit startet der Kanton mit der Umsetzung der zweiten Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes. Diese verfolgt das Ziel, das Bauen außerhalb der Bauzonen stärker zu steuern und die Stabilisierung der Zahl der Gebäude und den Umfang der versiegelten Flächen. Mit einer Prämie soll der Abbruch von Gebäuden außerhalb der Bauzone gefördert werden. Neu können die Kantone gezielt Gebiete außerhalb der Bauzonen weiterentwickeln. Die neuen Vorschriften treten gestaffelt in Kraft.
Und noch eine Nachricht aus der Stadt.
Die Schwimmhalle Neufeld ist gestern Abend außerplanmäßig geschlossen worden. Grund für die Schließung ist ausgelaufenes Frostschutzmittel in der Lüftung im Technikraum. Gemäß der Stadt Bern bestand zu keinem Zeitpunkt ein gesundheitliches Risiko für Badegäste oder Personal. Heute bleibt die Anlage ganztags geschlossen.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. In der Nacht auf morgen Donnerstag wird es minus 10 Grad. Am Donnerstag ist es etwas weniger kalt bei Temperaturen von bis zu 3 Grad. Morgen ist es stark bewölkt, am Vormittag ist mit etwas Schnee zu rechnen, gegen Nachmittag dann zeitweise mit Regen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
In der Wintersession hat das Schweizer Parlament eine Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes beschlossen. Die Gesetzesänderung sieht vor, dass an 25 Länder, hauptsächlich EU- und NATO-PartnerInnen, Waffenlieferungen grundsätzlich bewilligt werden, ohne dass der Bundesrat zuvor zustimmen muss. Das bedeutet, auch wenn sich diese Länder in einem bewaffneten Konflikt befinden, dürfen Schweizer Waffen geliefert werden. Auch die Wiederausfuhr von gekauften Waffen soll gelockert werden. Eine Allianz von politischen Gruppen und Friedensorganisationen sowie linken Parteien hat im Dezember bereits angekündigt, das Referendum zu ergreifen. Heute startet die Unterschriftensammlung. Joris Fricker ist politischer Sekretär bei der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA. Ich wollte von ihm wissen, weshalb die Allianz gegen eine Lockerung des beschlossenen Kriegsmaterialgesetzes ist.
Wir sind auf ganz verschiedenen Ebenen nicht zufrieden mit diesem Entscheid. Einerseits ist es eine Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes, das erst vor wenigen Jahren verschärft wurde. Das heißt, es ist demokratiepolitisch fraglich, wieso man diese Verschärfung nun bereits wieder rückgängig machen möchte, obwohl diese gut funktioniert. Und auf der anderen Seite ist es auch moralisch ein schwieriger Entscheid, den wir so nicht vertreten können. Schweizer Waffen werden mit diesem Entscheid vereinfacht und mit weniger Restriktionen in alle Welt geliefert werden können. Und das ist gerade in Zeiten von zunehmenden Kriegen nicht eine Rolle, die wir bei der Schweiz sehen. Dass Schweizer Kriegsmaterial in aller Welt mitmorden soll, ist für uns ein Skandal.
Bei diesem Argument befürchten Vertreterinnen der linken Parteien, dass Materialien zum Beispiel in Kriegsländer wie nach Sudan gelangen könnten. Guy Barmela hat aber versichert, dass jedes Exportgesuch genau geprüft werde und auch in gewissen Umständen abgelehnt werden könne.
Also behaupten kann man das natürlich immer, gerade wenn es dazu dient, einen Beschluss recht zu fertigen. Ein großes Problem sehen wir natürlich bei diesen indirekten Ausfuhren, bei diesen sogenannten Anhang-2-Staaten. Das sind ungefähr 25 Länder, die ähnliche Exportkriterien haben wie die Schweiz. Also das ist das Framing, das sie haben. Aber auf dieser Liste stehen unter anderem auch Ungarn oder die USA oder Argentinien, Länder, die gerade in diesen Zeiten immer wieder mit negativen Neuigkeiten auf sich aufmerksam machen, die USA allen voran mit diesem Angriff auf Venezuela vor einigen Tagen. Wenn wir diesen Ländern Waffen einfach blankoscheckmäßig liefern können, dann können sie diese nachher an andere Länder weiterliefern, ohne dass wir noch irgendeine Mitsprache haben. Und das ist ein großer Krux dieses Gesetzes, dass wir komplett die Kontrolle verlieren über Waffen, die zum Beispiel an diese 25 Länder gelangen. Das heißt, es kann natürlich auch Waffen an Bürgerkriegsländer gelangen, wenn die USA, wenn Ungarn, wenn Argentinien oder andere Länder auf dieser Liste dies so wollen.
Was würde das für die Neutralität der Schweiz bedeuten?
Das ist eine sehr gute Frage, die gerade in diesem Jahr sehr interessant zu beantworten wird, denn auch die Neutralitätsinitiative der SVP wird ja zur Abstimmung kommen und dort behauptet die SVP stets, sie stehe für Neutralität ein. Jetzt bei diesem Beschluss aber stehen sie hinter dieser Lockerung und wir sind der Meinung, dass die militärische Neutralität mit diesem Beschluss beim Kriegsmaterial massiv geritzt wird, also wenn Waffen eben, wie ich vorhin erwähnt habe, mit sehr wenig Restriktionen in alle Welt gelangen können und auch in Bürgerkriege, dann ist das sicher mehr als rufschädigend für die Schweizer Neutralität.
Jetzt kann man auch sagen, dass die Schweizer Armee gerade in Zeiten von Kriegen immer wichtiger wird, auch für ein Land wie die Schweiz. Die bürgerlichen Parteien befürchten in einem Wegfall von der Rüstungsindustrie auch ein Problem für die Versorgung der Schweizer Armee. Wie gehen Sie mit dieser Argumentation um?
Bei dieser Kriegsmateriallockerung geht es ja gerade um die Exporte von Kriegsmaterial. Wir sind absolut der Meinung, dass wenn man das für richtig hält, dass die Schweizer Armee mit Schweizer Kriegsmaterial ausgerüstet werden soll, dass das auch so passieren kann. Hierfür müssen wir nicht Waffen en masse in alle Welt liefern, sondern hierfür reicht eine effiziente Rüstungsindustrie, die die Schweizer Armee ausrüsten kann. Kommt dazu, dass wir natürlich die Gefahr von Kriegen erhöhen, wenn wir mehr und mehr Waffen in alle Welt senden, denn das ist nachweislich ein Punkt, der Kriege befeuert und da wollen wir auf keinen Fall mitspielen.
Wie blicken Sie nach dieser Lossierung auf die Chancen des Referendums?
Solche Referenden sind natürlich immer ein bisschen, da gibt es immer ein bisschen eine größere Chance, dass man dies auch gewinnen kann, weil man ja eigentlich für den Status quo einsteht und nicht irgendetwas Neues fordert, denn wir stehen für den Status quo, dass ein bewährtes Kriegsmaterial-Rüstungsexportregime funktioniert hat, dass das auch weiterhin so funktionieren soll und dass hier überhaupt keine Lockerungen nötig sind. Die Chancen, man kann sie sich ausrechnen, dass hier die Schweizer Stimmbevölkerung durchaus auch auf unserer Seite stehen kann. Es braucht hier natürlich aber der Einsatz aller progressiven Kräfte, die sich gegen die Rüstungsindustrie stellt, denn die Rüstungsindustrie wird in diesem Abstimmungskampf natürlich nicht davor zurückscheuen, Millionen in diese Abstimmungskampagne zu stecken.
Das war Joris Fricker. Er ist politischer Sekretär bei der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA, und Teil der Allianz des Kriegsmaterialreferendums.
Rabe Info.
Weiter geht's mit unserer Serie vom Chaos Communication Congress in Hamburg. Vor Ort war auch Nika Dubrovsky. Sie ist Direktorin des David Graeber Instituts. David Graeber war Anthropologe, Buchautor und Aktivist. Unerwartet starb er im Jahr 2020. Um Graebers geistiges Erbe zu pflegen und seine Ideen weiterzuentwickeln, gründete seine Witwe Nika Dubrowski zusammen mit FreundInnen das David Graeber Institute. Ein Projekt des Instituts ist das Museum of Care. Es will die Beziehung zwischen Freiheit, Technologie und Werten neu denken. Ein Beitrag von Ursi Grimm.
Die Idee für das Museum of Care entstand während der Covid-Pandemie. Es war die Zeit des Homeoffice und Nika Dubrowski und David Graeber dachten darüber nach, was man mit all den ungenutzten Bürogebäuden machen könnte.
Wir dachten darüber nach, ob man diese Räume nach der Pandemie als Kunstinstitutionen nutzen könnte. Doch dann schauten wir existierende Kunstinstitutionen an und merkten, dass wir so nur Gentrifizierung in die Quartiere bringen und alle damit verbundenen Probleme.
So Nika Dubrowski. Die Künstlerin und Kinderbuchautorin weiß, wovon sie spricht. Sie hat an vielen Orten der Welt gelebt und ist sich bewusst, dass sie als Künstlerin zur Gentrifizierung beiträgt.
Das wollten wir also verhindern und wir begannen einen Text darüber zu schreiben, welche Institutionen sich um Care drehen und welche Institutionen Menschen ausschließen.
Der Begriff Care meint auf Deutsch Fürsorge, aber auch Pflege, Betreuung und Versorgung. Noch während der Pandemie starb Graeber. Dubrowski sah sich als Witwe in der Pflicht, die Beerdigung zu organisieren. Stattdessen organisierte sie einen Karneval, der plötzlich an rund 250 Orten auf der ganzen Welt stattfand. David Graeber schätzte den Karneval wegen seines widerständigen, aufständischen Charakters. Im Zuge dieser Karnevals kamen viele Leute zusammen und das Museum of Care begann als globale Gemeinschaft zu funktionieren. Das Museum of Care lässt sich nicht mit gewöhnlichen Museen vergleichen.
Die ursprüngliche Idee von Museen stammt aus dem antiken Griechenland, wo es sich um ein Haus der Musen handelte. Dies war kein Ort, an dem berühmte oder wichtige Persönlichkeiten die Ergebnisse ihrer Arbeiten präsentierten. Es war eher ein Ort, an dem Menschen zusammenkamen, aßen und tranken und alle möglichen Ideen entwickelten. Aber sie glaubten auch, dass diese Ideen nicht ihre eigenen waren, sondern dass die Musen ihnen die Inspiration dafür gaben.
Dies habe sich vor allem in der Epoche der Romantik verändert, als zwei gegensätzliche Ideen aufeinander trafen.
Da ist zum einen der Industriearbeiter. Er produziert alles, was wir benutzen, aber wir wissen nichts über ihn und wollen auch nichts wissen. Auf der anderen Seite ist das Genie, über das wir alles wissen wollen. Es repräsentiert uns alle und auch den Nationalstaat. Es ist die Idee eines einzigartigen Individuums und Teil des Finanzkapitalismus, denn das Museum ist ein Ort experimenteller Wertschöpfung und dieser Wert wird im Rahmen des Systems verstanden, in dem wir heute leben.
An Museen erkenne man auch, dass der Finanzkapitalismus auf Kolonialismus und gestohlenem Reichtum gebaut sei.
Museen sind auch sehr eng mit Universitäten verbunden, da beide dasselbe System der Wissensproduktion und Wertschöpfung sowie die Idee des einzigartigen Individuums nutzen. Auf diese Weise gestaltet sich auch die Bildung. Von einem zu vielen statt von vielen zu vielen. Und genau so möchten wir Bildung gestalten, horizontal.
Wenn Nika Dubrowski «wir» sagt, spricht sie von den zahlreichen PartnerInnen des Museum of Care. Kooperationen entstehen dynamisch durch Zusammenarbeit oder dem Teilen von Ressourcen. Im Sinne von David Graebers Idee, nach der Care Menschen zu Freiheit befähigt. Der Idee liegt auch die Annahme zugrunde, dass das meiste an Technologie wie Güter ausreichend vorhanden sei, um eine prosperierende, gerechte und CO2-neutrale Gesellschaft aufzubauen. Einer der Partner des Museum of Care ist Alastair Parvin. Er ist Designer und Gründer des Open System Labs, einem Labor, das Open Source Tools und Infrastrukturen entwickelt.
Es ist schon komisch, dass Universitäten selbst nach ihren eigenen Maßstäben überholt sind. Selbst nachdem man die Definition von Bildung auf eine Form der Versorgung des Arbeitsmarktes eingeschränkt hatte, an die niemand wirklich glaubte, war sie nur noch eine für die Industrie nützliche Sache, und das war der Antrieb für die Schaffung dieser großen Institutionen. Und selbst das funktioniert nicht mehr wirklich.
Parvin hat am Beispiel Großbritanniens berechnet, wer am Bildungssystem am meisten verdient. Er kommt zum Schluss, dass Universitäten 50 Milliarden Pfund im Jahr kosten und StudentInnen über Bildungskredite oftmals Schulden von rund 50.000 Pfund machen, noch bevor sie ihre Karriere beginnen. Doch gleichzeitig verdienen private VermieterInnen, die Wohnungen an StudentInnen vermieten, jährlich 85 Milliarden Pfund. Parvin stellt sich die Frage, was eine Ausbildung wert sei, die Menschen mit hohen Schulden und teurer Miete belastet.
Wir werden wahrscheinlich eine harte Lektion lernen müssen, denn Bildung ist eine Infrastruktur der Hoffnung. Sie ist der Weg zu einer zweiten Chance oder zu einer Veränderung der Lebensumstände, ein Weg, um der Einsamkeit zu entkommen. Eine Gesellschaft, in der man diese Chance nicht hat, wirkt sehr schnell gefährlich und beängstigend.
Das Museum of Care versteht sich als weltweites Solidaritätssystem, das öffentliche Kunstprojekte, Konferenzen und Bildungsprogramme veranstaltet, Ressourcen teilt und nach Möglichkeiten auch Räume baut oder öffnet. So wie auf der Karibikinsel St. Vincent, wo ein gestrandetes Schiff zur Heimstätte für die Open Source Survival Kit Collection wurde. Open Source meint in Bezug auf Software, dass der Quellcode frei einseh- und veränderbar ist, damit er den eigenen Bedürfnissen angepasst werden kann. Das Prinzip lässt sich auch auf das Analoge übertragen. In diesem Sinne ist die Survival Kit Collection eine Sammlung von Ideen, Designs, Bausätzen und Prinzipien, die dazu dienen, grundlegende menschliche Bedürfnisse zu erfüllen. Baruch Eser ist freiwilliger Mitarbeiter am David Graeber Institut und Anthropologe. Er sammelt Survival Kits für das Museum of Care.
There is so many. Es gibt so viele interessante Ideen, aber sie erreichen nicht wirklich die Menschen, die sie umsetzen könnten. Sie treffen nicht aufeinander, sodass sie sich über diese Ideen austauschen könnten. Das Survival Kit ist also eine Art Treffpunkt für all diese Ideen. Im Moment beginnen wir mit einer Sammlung, aber wir möchten daraus ein lebendiges Netzwerk machen, damit sowohl Austausch als auch Umsetzung stattfinden können.
Teil der Sammlungen seien beispielsweise Designs, um Wasser aufzubereiten, Solarenergie zu gewinnen und Energie in Wärme umzuwandeln. Und ein 3D-Drucker, der mit zerkleinertem Plastikmüll vom Strand funktioniert. Für Nika Dubrowski ein Beispiel, wie Kollektive zusammenkommen.
Es war ein Pole, der diese sehr günstige Maschine erfunden hat, die Plastik zerkleinert. Wir waren in St. Vincent und haben eine Gemeinschaft besucht, die sich darüber beschwert hat, dass ihr Strand voller Plastik ist. Und für den 3D-Drucker muss man ja entweder das Material kaufen oder man kann diese Maschine benutzen und plötzlich wird all dieser Plastik super nützlich.
Die Idee für das Museum of Care entstand in einer Zeit, in der durch die Pandemie viel Grundlegendes in Frage stand. Bis heute sammelt und vernetzt es Ideen, Konzepte sowie Menschen rund um die Welt, dies um Technologie und Innovation im Sinne David Graebers zu entwickeln und einzusetzen, damit Care alle Menschen zu Freiheit befähigt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 7. Januar. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zu dieser Sendung hat Ursi Grimm. Das nächste Info morgen um 11 Uhr. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.